Buchmessefunk, Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie hier sind zur Lesung und Gespräch mit Pretty Teenager. Begrüßen Sie gemeinsam mit mir die britische Autorin. Ich sage kurz was zum Ablauf der nächsten Stunde oder der nächsten 50 Minuten. Pretty wird immer wieder kürzere Passagen aus dem Roman lesen, aus dem englischen Original. Dazwischen werde ich mit ihr über ein paar Aspekte des Romans sprechen. Pretty spricht kein Deutsch. Oh, wir wundern uns darüber nicht. Das ist auch gut so. Ich werde ihre Antworten immer kurz zusammenfassen. Es sei denn, Sie sagen alle, Sie sprechen alle so gut Englisch, dass das nicht notwendig ist. Dann fasse ich das kurz zusammen, so gut ich das kann. Und bevor ich den Werbeblock vergesse am Ende, will ich jetzt schon sagen, Sie können nach der Lesung hier drüben Bücher kaufen. Bei der wunderbaren Buchhandlung El Libro gibt es Pretty's Roman und ich kann das auch, um hier nicht zu viel vorwegzunehmen, nur empfehlen. Ich sage kurz was zum Buch. Worum geht es in diesem ausgezeichneten Erstlingsroman? Devraj Bapuji, der in die Jahre gekommene Mogul eines vielgliedrigen Konzerns und Maharaja des fiktionalen Königreichs Napotala, will abtreten und muss sein Erbe aufteilen. Nur wie? Zum einen sind da seine drei Töchter, Gagi, Radha und Sita, die wir im Laufe des Abends hier noch näher kennenlernen werden. Außerdem sind da seine rechte Hand, Ranjit Singh, der Anteile des Unternehmens besitzt, sowie dessen Söhne Jivan und Jeet, die auch irgendwie bedacht werden wollen. Als er seine Demission bekannt gibt, verlangt er von seinen Töchtern Ergebenheitsbekenntnisse. Während Gagi und Radha diesem Wunsch zähneknirschend, aber dann doch nachkommen, verweigert Sita ihm diesen Wunsch. Sie wird sich aus dem Staub machen und lange Zeit in diesem Roman eher abwesend als anwesend sein. Manch eine oder manch einer von Ihnen mag in diesem Setting schon den literarischen Klassiker wiedererkennen. Tatsächlich ist Wir, die wir jung sind, eine Nacherzählung von William Shakespeares Tragödie um King Lear, der sein Königreich unter seinen Töchtern aufteilen will, mit diesem Vorhaben aber fatal scheitert. Pretty Teenager verlagert diesen Plot ins Indien unserer Zeit. In ein Land, das von extremen Unterschieden geprägt ist. Ihre Handlung führt uns an verschiedene Schauplätze, nach Goa und Delhi, nach Amritsar und bis tief hinein in die von ethnischen Konflikten zerrüttete Region Kaschmir. Wir blicken hinter die Kulissen der Ränkespiele in Luxushotels und steigen aber auch hinab in die Gossen der Elendsviertel, um zu lernen, wie Macht korrumpiert und wo die eigenen Grenzen liegen. Dabei werden wir mit den inneren und äußeren Widerständen konfrontiert, mit denen Tanejas Protagonistinnen und Protagonisten kämpfen. Dabei bleibt sie stets nah an ihren Hauptfiguren, den Jungen, den Nachrückenden, an denen, die jetzt dran sind und die Vorgängergeneration aufs Altenteil schicken will. Doch die wehrt sich und so setzt sich ein dramatischer Prozess in Gang, der in einer Tragödie endet. Pretty Teenager, aus einer indischen Familie stammend, in Großbritannien geboren, aufgewachsen, ist Menschenrechtsaktivistin und Journalistin und hat in zahlreichen Krisengebieten gearbeitet. Sie unterrichtet Literatur an der Warwick University eine ganz interessante Kombination aus Literatur und Menschenrechten, hat eine Filmproduktion gegründet und ist Herausgeberin von Visual Verse, wo Autoren quasi auf der Grundlage eines Bildes Kurztexte schreiben. Sie ist mehrfach ausgezeichnet für ihre Novelle Kumkum Malhotra. Erhielt sie den Gatehouse Press New Fictions Prize und für diesen Roman hier den Desmond Elliott Prize für das beste Romandebüt. Es geht also in diesem packenden Generationenroman um das Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Generationen. Es ist ein Epos einer Unternehmensdynastie. Es ist aber auch eine Geschichte über die bis heute andauernde Folgewirkung des britischen Kolonialismus. Wie all das zusammengeht und ineinander greift, darüber spreche ich jetzt mit ihr. We'll start. Pretty, your novel is without a doubt a genius retelling of Shakespeare's King Lear. How comes that this 400-year-old tragedy became your inspiration for such a contemporary novel? And why do you set it in India?
Well, I think Shakespeare is... the poetry is so beautiful and so simple. And it has a lot of humor. It has a lot of high culture. It has a lot of low culture, and it speaks to us because it's very human. And so, whichever time we're in, we feel like we connect with those characters and their lives. But for me, in particular, this play has a lot of resonance because This play begins with a partition, a division of a kingdom, and it ends with a civil war. And for me, that really was like learning about the history of India, which I did not get taught at school. So I studied the play for my school exams when I was 17, and I had a wonderful English teacher, and she showed me how this poetry could work on lots of different levels, but she also helped me to think about how the play could be a metaphor for contemporary India, because she made sure that I could understand that, first of all, this kingdom could be divided, just like the subcontinent was in 1947, but also that there is a kind of story of divide and rule which the king makes on his daughters. So you have these three daughters who have to compete with each other for their father's love. And in the classroom, I suddenly understood that, oh, this is patriarchy. This is where women are put against each other. So there were lots of reasons why it resonated with me. And honor and shame and questions of family duty, all of these are very resonant questions in Indian cultural life. And so for me, from the age of 17, this was a play that was making sense of my own world.
Mm-hmm. Sie sagt, dass Shakespeares Poetry oder Shakespeares Sprache einfach eine einfache Sprache ist, eine humoristische Sprache, Hochkultur und Niedrigkultur und einfache Kultur beinhaltet, die sie mit 17 Jahren in der Schule kennengelernt hat. Es ist ja ein Theaterstück, was quasi von der Teilung eines Königreichs erzählt. Und diese Teilung endet in einem in einem Bürgerkrieg. In der Schule hatte sie eine Lehrerin, die ihr gezeigt hat, dass dieses Theaterstück oder diese Geschichte, die Shakespeare da aufgeschrieben hat, auch eine Metapher für Indien sein kann. Und das war ja so schnell gar nicht, also in dem Moment war das nicht klar, aber als sie das erstmal die Idee hatte, war das sofort, hat sie das seitdem verfolgt. Auch Indien ist ja 1947 oder die britische Kolonialregion dort ist ja 1947 geteilt worden. Dann gibt es diese Aufteilung auch in ihrer Geschichte und auch bei Shakespeare, diese Aufteilung der Macht, die der Vater von den Töchtern fordert, wo er sagt, ich teile mein Königreich auf. Auch das ist nochmal eine Teilung, die sich da vollzieht. Und der Kampf der Töchter um die Anerkennung des Vaters, um die Achtung des Vaters und um dessen Liebe, das war für sie in dem Moment klar, sie hat in dem Moment erkannt, das ist das Patriarchat. So funktionieren patriarchale Strukturen. Und das findet sich auch immer wieder in Indien, in den Familien, wo immer wieder Fragen der Ehre, der Scham, der Verpflichtung der Töchter aufkommen. Und deshalb ist für sie diese King Lear-Geschichte eigentlich eine ganz wunderbare Vorlage gewesen, um das nach Indien zu transponieren. Tell us something about your King Lear figure. His name is Devraj Bapuji, and he's the owner of an enterprise which is just called The Company.
Yeah.
What kind of man is he, and to what degree is his company kind of a kingdom?
Well, he's a tycoon, and he's a family patriarch. He's a tyrant in his own kingdom. He has lived through the division of India. He is born before the current nation state of India. So he's 75, where India, or 70, he's a little older in the book. But if you think about India as 71 years old, 72 years old this year, so this is a man who has lived longer than the current nation state. And he has built his business. He used to be a Maharaja. And when India becomes this nation that we understand as India, those Maharajas had to give up their kingdoms to make the new country. So he takes his legacy, his palaces, and he makes them into hotels, traditional heritage hotels, luxury businesses. And slowly he begins to grow this company, which is really inspired by the East India Company, the colonial East India Company. Mm-hmm. And it becomes this huge company which has its finger in every pie. So you might understand it as I don't know, Google or Amazon or something like this, but it owns share, it owns everything. It owns telecom. It owns media, newspapers. It could be like a Murdoch empire. It's very much inspired by these huge companies, which quietly buy up every type of section of our lives. And so they own us in a way, and we're their subjects.
Mhm. Also dieser Devraj ist ein typischer Tycoon, ein Mogul. Er ist älter als Indien selbst. Indien ist erst 61 Jahre alt, er ist ungefähr 75. Und bevor Indien gegründet wurde, hat er quasi so eine Art Maharaja-Status, oder er ist Maharaja gewesen. Diese Maharajas mussten ihre Territorien und ihre Hoheit dort aufgeben, als Indien gegründet wurde, zugunsten von Indien. Und was macht er? Er nimmt quasi all seinen Besitz und auch diesen Machtanspruch mit in seine Zukunft in Indien und baut diese Paläste, die er besitzt, baut die zu Luxushotels um. Das sind so diese klassischen, die man so von Bildbänden kennt, wo man immer mal drin sein will. Das ist so sein Eigentum. Und nach baut er dieses Unternehmen immer mehr aus. Im Grunde bekommt er überall da seine Finger rein, was unser Leben betrifft. Also in Kommunikation, in Telefon, Autoherstellung. Es gibt auch ganz einfache Ziegeleibrennerei oder Seidenschallproduktion. Irgendwann hat er überall seine Finger drin. Und Pretty sagt selber, das ist so, was man heute so von Google und Facebook kennt, das ist so ein typisches Unternehmen. Aus einem Familienbetrieb hervorgehend haben die überall ihre Finger irgendwo in allen Geschäften, die man so, in die man so in seinem Alltag kommen kann. I propose that you read us a part of our first person, which is Jivan.
Oh, okay, yeah, sure. I would love to. It's the beginning of the book. And yeah. Jivan, would you just explain a bit about this
about
character?
About Jivan?
Yeah.
No, I will ask you afterwards.
Okay. Okay.
So I can say a few words. So Jivan ist quasi... mit Jivan beginnt dieses Buch. Jivan kommt aus Amerika zurück nach Indien. Er hat 15 Jahre mit seiner Mutter in Amerika gewohnt, gibt jetzt in Amerika alles auf, um zurückzukommen und ja, quasi seinen Platz in the company einzunehmen.
It's not about land, it's about money. He whispers his mantra as the world drops away, swinging like a pendulum around the plane. The glittering ribbon of the Thames, the official stamps of the royal parks, a bold white dome spiked with a yellow crown are swallowed by summer's deep twilight. The plane lifts, the clouds quilt beneath it, tucking England into bed to dream of better times. It is still yesterday, according to his watch. He winds the dial forwards. Now it is tomorrow, only 8 hours to go. He's landed the window seat with the broken touchscreen. It's either in-flight information or Slumdog Millionaire, the last movie he ever took Ma to. They went on release weekend. The entire line of people had been brown, so for once, Ma didn't hunch in his shadow as if his jeans and camel coat would protect her, explain her. Instead, they had the same old fight about Iris, and as he bought toffee popcorn, she began to sniff. She said she was catching a chill. She kept up the sniffing as the credits rolled over the entire cast line dancing on the set of an Indian train station. When they got outside, he thought she'd been crying. He put his arms around her. Her head was the perfect place for his chin to rest. He asked her if she liked the movie. She said she didn't at all. It was not real India, except for the songs. It's been a long haul from JFK to the LHR stopover. He's half shot with the comfort of Johnny Walker. He knows it's not the best, but he appreciates the label. It feels bespoke to him, like a child in a gift shop who finds a mug with his own name on it. No gift shop in America has a Jivan mug, so he borrowed John, and that's been it since he did this trip the other way, 13 years old, sold on leaving India by the promise of his first time in the air.
You like. It's fine. Thank you very much. Wir starten also mit diesem Fremden in diesem Roman und ich werde Pretty jetzt fragen, warum sie diese Perspektive gewählt hat. Pretty, what was the idea to write this first section from the perspective of an outsider who comes to India, who wasn't there for 15 years and who wonders about what India is.
Well, the play, Shakespeare's play, starts with this outsider coming home after 9 years, and his name is Edmund, and he is this he's a bastard in the Shakespearean language, not my language. He's illegitimate, and he is an outsider because of the shame of his birth. And when he comes home, he has this position which is very, very different to everybody else. So everybody can project their own sense of themselves onto him, but he can also pretend to be like them, but not really like them. But he's not really like them. And I think that this outsider perspective that Shakespeare gives us here was very useful for me, because I wanted to capture that sense of shock that Westerners sometimes get when they go to India and they're expecting poverty and they're expecting colour, exoticism, and all these things that we've got used to seeing in television and in films and so on. But actually, you know, economic prosperity, the opening up of this economy has meant that, you know, it's more advanced in some ways. Technologically, you can go through an airport and you could be anywhere in the Western world, if not better. And he's got that sense of shock about it, that somehow he isn't the person with all of the benefits as an American. Now he's been left behind. And I wanted to make that dislocation for the readers in the Western side of the hemisphere, that this is a new world, and it doesn't care what anyone thinks of it anymore.
Also in Shakespeares Dramas ist ja so, dass Edmund auch als Außenseiter, dass die Geschichte auch mit Edmund, dem Außenseiter, beginnt. Und Edmund ist deshalb ein Außenseiter, weil er ein unehelicher Sohn ist. Und das ist, da ist man in der Zeit sowieso ein Außenseiter gewesen. Der Vorteil eines Außenseiters ist aber, dass diese Gesellschaft, in die er da reinkommt, er hat sich ja mit der vertraut gemacht und er kann so tun, als ob. So dass er irgendwie beides leben kann. Irgendwie gehört er dazu und kann so tun, als ob, aber irgendwie gehört er auch nicht dazu. Und zum Zweiten ging es ja darum, diesen Moment des, es ist kein Erschrecken, so ein Schockmoment zu verarbeiten, den westliche Touristen haben, wenn sie nach Indien kommen und dort sehen, oder dort nicht das sehen, was sie erwarten. Nämlich, sie würden vom Klischee erwarten, dass sie in ein total armes Land kommen, in ein schmutziges Land, das nicht entwickelt ist. Und was sie jetzt sehen werden, ist einfach ein Land, was durch diesen ganzen technischen Fortschritt und den ökonomischen Fortschritt, den das Land in den letzten Jahren durchgemacht hat, einfach sehr viel fortschrittlicher und weiter ist. Und wenn man sich im Flughafen in Delhi aufhält, würde man wahrscheinlich nicht das Gefühl haben, dass man sich in Indien befindet, sondern man könnte auch überall anders in der westlichen Welt sein. With Jeevan, there's as well the story of his mother, whom he took care for and who died in exile. That part had, for me, a very emotional touch, and is, in my opinion, as well one of the main foundations for his motives to be on his own. Did I read this right? Or?
Yeah, he has. He's lost the person he loved the most in the world, and in this state of grief and shock and anger that he has had to be left alone, he goes back to his father, who he hasn't seen for 15 years. There are no mothers in this play of King Lear. Somehow they just get erased, written out. But for me, that absence is so speaking. And I really wanted to give that mother figure much more prominence. How do they die? Why do they disappear? How do they get forgotten? I lost my own mother when I was 28, so that's part of the kind of dynamics, I suppose, of the grief in the book.
Er geht im Grunde zurück nach Indien in dem Moment, dass seine Mutter stirbt, und nimmt all diese Trauer und auch diesen Ärger darüber mit, als er zu seinem Vater geht, und vergleichend wieder zu King Lear. Also in King Lear gibt es keine Mütter. Die Mütter sind in King Lear abwesend. Und für Pity ist das irgendwie selbstsprechend. Das sagt schon viel aus, dass die Mütter in diesem Stück abwesend sind. Und sie wollte genau das Gegenteil. Sie wollte, dass die Mütter wieder anwesend sind, dass es Erklärungen dafür gibt, warum ist die Mutter gestorben und was macht das mit ihrem Sohn und was hat das eigentlich für Konsequenzen. Und mit Sicherheit, sie sagt, es hat mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt, dass sie selbst ihre Mutter auch verloren hat, als sie 28 war, und dass das deshalb auch ein wichtiger Teil dieses Buches ist. The book starts with a sentence: "It's not about land; it's about money." It's a thought of Jeevan. What does this tell us about him?
Well, he's an alpha guy, you know. All he cares about is acquiring wealth and becoming wealthy and having the status that money brings him. That's what he wants more than anything. He thinks it will give him financial security, respectability, desirability. He's just locked in this capitalist vision, individualistic vision, and it just drives everything that he does.
Also er ist halt so ein Alpha-Typ, so ein Alpha-Mann, für den Reichtum im Grunde alles ist. Also alles, was man mit Geld machen kann, ist für ihn wichtig. Geld gibt ihm Sicherheit, er meint, Geld macht ihn begehrenswert. Im Grunde tatsächlich Geld regiert die Welt und das ist quasi das, was ihn bewegt. Und in diesem Satz steckt quasi im Zentrum, es geht ihm dann nicht um irgendein Land, sondern es geht ihm um das Geld und er erhofft sich einfach durch diesen Eintritt in The Company, dass er dann wieder zu Geld kommt. Let us get to know Gargi, the eldest daughter of Devraj, who represents some of Goneril.
Okay, so Gargi is a little bit different to the way Goneril has been understood. And for me, she's a sort of dreamer, but she's also very ambitious. And what she wants is to be head of her father's company. And in an Indian context, the daughters of wealthy tycoons very rarely take their place in the business. Very rarely, it's almost unheard of.
Okay.
She is glad to get out, though it is already so hot that the air has turned liquid and the earth seems to waver, as if the world cannot decide what to be. She is Gargi Devraj Grover, granddaughter, daughter, wife, sister. She is Gargi Devraj Grover, acting chairman of the Devraj Company, custodian of the key to her father's office, a polygonal space on the 18th floor. Of a gleaming obsidian shard-like building, a space to which she, this bright early morning, is going alone and for the first time, with a key in her hand. She is custodian, the word fits, for though the company headquarters was built in the 1970s, the key is satisfyingly long, heavy, ornate. It might have fallen straight out of one of the classics Gargi read as a girl, David Copperfield. Vanity Fair, under the covers with a torch at night. In the morning, when she should have been going for a bath, she stole time for herself, disguised by the sound of water splashing from the nalka onto the tiles. Sitting on the pot, she would read, her smell, a slight tang from between her legs, the overripe sweetness of her sweat rising around her while she put off the shame of touching her body to clean it. Of allowing her dirtiness to wash down the drain to the street, spewing into the poor, stinking Yamuna, mixing with the dirt of millions. Back then, she had wanted to be the heroine of those books. What pretty names they had, evoking their bodies so fresh and clean. Dora, Amelia, like flowers, she had thought, and asked her grandmother and sisters to only call her Rosa. Since The Mystery of Edwin Drood was her favourite book once. She reflects on that time as she stands on the steps of the farmhouse, conscious of what she is leaving inside, alive to the early morning rush hour of sparrows chittering above her. Her eye falls on the sleepy gardener at the far end of the lawn. He is wheeling a barrow to pick up. What is he picking up? She cannot tell. In any case, as she waits for her driver to bring around the car, he is late, he is new, it is not his fault. She thinks about those heroines of her girlhood books, the straight lines of their lives from birth through school to some stumble of fate and finally fortune in finding love and marriage. Only Rosa did not have that. Her story remained unfinished, and this mystery suited Gargi, for although her reading had given her as a girl, a trust in the turning of pages, the sense that someone, possibly her grandmother, might be writing her story too, with a sure hand towards the promised end. She had never been sure she wanted that end at all.
Thank you. Pretty hat vorher gesagt, dass Gargi im Gegensatz zu Shakespeares Drama, also sie ist nicht so wie die Goneril in Shakespeare, sondern eher eine Träumerin. Und ein bisschen hat der Anfang dieses Kapitels zeigt das auch, weil sie dann immer wieder daran denkt, was sie so gelesen hat und welche Frauenfiguren darin vorkamen und was sie sich dafür ein Beispiel dran nehmen kann. She's the rightful heir of her father as company leader. As new head of the company, she's confronted with all the mismanagement and all the nepotism of her father's system. To what degree is your novel a general story about the struggles of women in a world reigned by, here in Europe we would say, old white men?
Oh. Yeah, I think we say that everywhere. Yeah. I don't think it's just Europe. Okay, so it is a struggle about gender. It is about gender politics. There's absolutely no doubt in my mind that this is a book that really is trying to take down patriarchy from the inside. It's a story also about generational damage, though, and how patriarchy isn't just about men versus women. It's a system of power that operates on all of us. The women get the worst of it, but the men are locked in it too. And Gargi and, you know, these siblings in this book, they're all trying to explore these different limitations that are placed on them by the older generation in the world that this country has started out being, again, as a very young nation. It's on them to take the nation forward. So they inherit all of these traumas, just as their father inherited the trauma of partition, which has its roots in Britain. Mm-hmm. You know, so yes, it's very much a sort of feminist book, I suppose, even though bizarrely an Indian reviewer, a man, said that it wasn't feminist because they all die at the end. I don't know about that somehow.
Sie sagt also ohne Frage, ich hab gefragt, ob inwiefern dieses Buch auch ein Buch ist, was diesen allgemeinen Kampf von Frauen gegen diese alten weißen Männer aufzeigt. Und sie sagt, ohne Frage ist es ein Buch, in dem es viel um Genderpolitik geht. Sie wollte im Grunde, wie Patriarchate funktionieren, das betrachtet sie hier von innen. Und gleichzeitig macht sie halt diese Generationenunterschiede auf, wo das auch immer noch besonders auftritt. Und sie sagt aber auch, dass ein Patriarchat, das ist nicht einfach nur ein System, das auf uns alle wirkt. Das ist nicht nur, die Frauen bekommen das Schlimmste ab, aber es wirkt auch auf Männer, die sind genauso darin gefangen und stecken genauso in diesem System drin und müssen sich davon aktiv befreien. Und Gargi als Figur ist eine Figur, die im Grunde diese ganzen Begrenzungen, die das mit sich bringt, erbt und aber auch die Traumata, die auch ihr Vater quasi mit sich schleppt durch diese Nationengründung von Indien, aber dann auch mit dem Verlust der eigenen Macht. Und sie würde schon sagen, dass es ein feministisches Buch ist, wenngleich ein Kritiker in Indien gesagt hat, es ist kein feministisches Buch, weil am Ende sind ja alle Frauen tot.
I think it's about human equality. That's the thing. And feminism is that's what it's wanting.
That women are allowed to die at the end.
Yeah, women are allowed to die at the end. Yeah.
Okay, no, sagt, es geht.
More, there's more than that. If they die in the book, they have to live in real life, right? That's the point.
Sagt, es geht eher um Gleichheit insgesamt und um Gleichberechtigung auch für Frauen. Und wenn Frauen im Buch halt sterben, dann müssen sie halt in der Wirklichkeit leben. While Gargi had big dreams in the beginning of educational programs for women to foster them, later on, at the end, she's just trying to hold tightly together what she has.
Yeah.
Does power corrupt morality?
In yes. Each case? Yeah, I think, you know, what this message of this play is that this system is about individuals who want to do their best, but the system keeps on constraining them. It keeps on enslaving them. So even when they have the best intentions to make change, to do better, somehow they just keep on turning back on themselves. And Shakespeare puts it brilliantly, you know, they prey on themselves like monsters of the deep.
Also sie sagt, der Einzelne, das ist schon irgendwie so, der Einzelne will immer das Beste, aber das System hält den Einzelnen immer fest. Und selbst wenn das Individuum quasi nach vorne gehen will und Dinge ändern will, kommt dann das System und zieht sie zurück. Und Shakespeare, der drückt das quasi so gut oder bestmöglich aus, wie man das überhaupt machen kann. So as we have not so much time, let's go on to Radha.
Okay.
Who's the second sister, the little sister of Gargi. She's taking some of the Reagan role of Shakespeare.
Yeah. Anyone who's offended by sex and novels, go now. But this is a performance, you know. Shakespeare never lets us forget that this is a performance of personality, and so this is a way of understanding what's happening here. She's a very clever person, rather, but she's also an it girl, and she's about to do her job. The blinds are down, the slats half open, the room is a cage of light. She is the bed cat, rather baby, purring and kneading her cover. She waits for the happy tinkle-tinkle of silver and china, the butler delivering breakfast to the suite. When the smell of pavbhaji reaches her, she can taste the peas and crunchy carrots, the onions and the fluffy potato, the burn of hot spices, the softly fried puri buttered on all sides. Mmm, too good. She slides out of bed and flexes her toes on the carpet. Good morning, says the sweet, reflected in the mirror. It looks so jaunty and bright, all decorated in a blue beachside theme for Goa. Such a lovely suite. Concept, the beach, bedroom, living room, the sea view, and the ensuite, so lovely, with a colour wall that she can set to suit her mood. Dawn rise, rainforest, ocean ridge. There are jet showerheads all at different heights, and a bidet as well, a company suite. Still, it's trying to be different from the others. Yes, how special it is. Radha reaches for her mobile. Then a whistle comes from the living room. Slide out of bed, Radha. Leave the mobile. Leave it. Pad to the bedroom doorway in your shorties and vest. Lean against the frame. Boo Boo stands at the hostess trolley, his paunch nudging through his waffle cotton robe. Sometimes he pets poor paunchy. Today it has been punished with a morning session in the gym. Boo Boo does rowing machine. He skippy skips. He lifts weights. Silly Boo Boo. He is such a cutie cuddle bear. He pretends not to notice, rather. He raises his eyebrows. He lifts the silver domes like a TV chef at the end of the episode. There is her bavbhaji. There is her bowl of organic strawberries grown right here at Company Goa. So she tells the guests who come from the outside. Boo Boo sticks his finger in her green tea shot, licks and makes a katta face. He hangs the serving dome over the sofa's corner gargoyle so it goes bold and one-eyed at her. OMG, Boo Boo is so bad. That is a hand-carved jaipuri antique. She had it made especially for him. What is Boo Boo having? His coffee, black. His turmeric power smoothie with extra amaranth. And there it is, a plate of three perfect suji ke laddu, dipped in dark chocolate and covered in gold leaf. Oh, Buji, mini laddu. No matter how much her hubby works out, he cannot resist his breakfast indulgence. What are you smiling at? Is it my ass, dirty girl? I'm smiling at your breakfast choice. Boo Boo walks towards her, holding the plate low in front of him. Don't you want a taste of my golden balls? The laddu knocked together, alive with a movement in his wrist. Filth! I'll call the concierge, she squeaks. She skitters back into the bedroom. She launches herself face down over the bed, reaching for the hotel phone. If you touch that handset, you know what will happen to you, Boo Boo says. She rolls over to look at him. Underneath his gown, he is wearing his Donald Duck boxers. Quack, quack, quacking. Always, she has found them just a little unsexy. He chooses a laddu and drops the plate onto last night's dirty clothes pile. She spreads her legs. The silk of her shorties slides up. What? She says. Boo Boo stands at the end of the bed between her feet. Donald Duck catches on her toes, then drops. Boo Boo's crotch is now striped, pale, dark, pale. A tiger in a cage of light. Yes, good. He takes Radha's ankles. He pushes her up the sheets until her head hangs just over the edge of the bed. Her hair sweeps the floor. There is dust under the bedside table. And is that the earring she was wearing last night? Blood fills her throat, her temples. She looks up. The ocean swaps places with the sky, slices of infinity framed in the window. This is the best view to do it in front of. And this is her favourite suite and her favourite of all the hotels. Come on, man, don't make idle threats. She says her lines with feeling. She raises her leg and sticks her toe in his mouth. So cute and pretty her toenail is, a sweet for him to suck. She thinks the ceiling fan behind Boo Boo's head is ornamental. Is it? Boo Boo presses his thumb into Radha's instep, spiking her senses to neon. He presses a laddu into her crotch. He rubs. She feels silk inside. The chocolate shell cracks. He brings his cupped hands to his mouth, swallowing the crumbs with a snap of his head, bending her over to tongue all the sticky golden chocolatey grains onto her belly. The mirror says he is ready, yes, ready, yes. She reaches her arms back over her head to stretch her body out. Her mobile begins to chant. like a G6, 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 like a G6. Boo Boo pauses, watching her. For a moment, she thinks all will be well. Then he backs off the bed, pulls up his boxers, and pats his friend inside. Oh, shit, Yar. So, they will have to get dressed and re-begin the whole game. Call the butler to take away the trolley so Boo Boo can order breakfast again so he can serve it again. That is her signal to get up, to go over, to watch him, to tease him again. Wake up, rather, smell the Pav Bhaji and turn the mobile off. Boo Boo Bear, don't be like that, she tries. Answer it then. I gotta get on with my day. He walks away, a chorus of diagonal ducks quacking at her from his butt.
Thank you very much. Ist im Grunde eine Frühstücksszene, gepaart mit sexuellem Spiel, was so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Pretty, in these first pages, Radha seems to be something like a femme fatale of this novel. That makes her the most desirable, but also the most vulnerable person in the whole book.
Yeah, that's true.
Do you think you would have written her story in another way when the Me Too debate would have been already in place like it is now?
I think so, yes. She has this Twitter account. She's underestimated by everyone around her. She pings between her father, her husband, her lover, Jeevan, eventually. And they just pretend that she's an airhead. But she has this Twitter account that she's using to anonymously to manipulate the share price and talk about the company and the business. And I think if I had been writing in the age of Me Too, she possibly would have started that movement with her Twitter account. Mm. The end probably would have been the same for her, because sacrifices get made. That's just the way it is. Mm. And I want to stay true to that tragic ending that Shakespeare gives us.
Also ich habe sie gefragt, also Radha kommt ja so ein bisschen wie diese femme fatale in diesem Roman rüber und wird dabei gleichzeitig die begehrenswerteste, aber auch die verletzlichste Person im Roman. Ich habe sie gefragt, ob sie die Geschichte ein bisschen anders geschrieben hätte, wenn Me Too zu dem Zeitpunkt, als sie geschrieben hat, schon so stark diskutiert worden wäre, wie es jetzt diskutiert wird. Und sie sagt, ja, wahrscheinlich schon. Radha ist eine Person, die von allen unterschätzt wird, die sie umgeben. Sie hat mit ihrem Vater zu tun, mit ihrem Ehemann und auch mit ihrem möglichen Liebhaber Jeevan, die alle irgendwie irgendwelche Geschichten mit ihr am Laufen haben, von denen man eigentlich nicht so genau näher wissen möchte, was da los ist. Und zugleich hat sie aber so einen Twitter-Account. Sie hat so einen Fake-Account, Mr. G., der quasi ein angeblich Journalist ist und darüber schreibt, oder twittert, was so bei The Company so los ist. Und damit kann sie quasi immer wieder manipulieren, wie über sie berichtet wird, wie über die Company berichtet wird. Und wahrscheinlich hätte sie diesen Twitter-Account dafür genutzt, anonym davon zu berichten, was mit ihr passiert. Und insofern wäre das schon, hätte das schon Einfluss auf die Geschichte gehabt. Radha is press officer in the company, and she has to organize the opening of a new hotel in Srinagar, which is situated in the Kashmir region. It is rarely talked directly in the novel about the conflict in the Kashmir region, but under the surface it is very evident. It's always there. How important is the conflict in this region for your novel, and how does it influence how we should read it or understand it?
Well, in many ways the whole book is like a way of talking about Kashmir. It is a silenced conflict, and it has been going on for 71 years. It's incredibly sad what's happened there to the people there, between the state's parties which are fighting over this region. And for me, you know, the silencing of those people's voices is a huge trauma. It's a huge issue. It's something that we can't, you know, the Britain was involved in this, making this conflict happen. So for me, growing up not really knowing about it or understanding it, I find that a betrayal, actually. And so it's very central to the book. And because this family build hotels, what they want to do is occupy Kashmir for India with this building of this 7-star hotel in this conflict zone. What they're doing is, they say they're creating jobs and tourism and so on, but they're actually just creating service culture.
Mm-hmm. Ich habe Sie gefragt, inwiefern Kaschmir und der Konflikt in der Kaschmir-Region für das Buch wichtig ist, weil also das Buch läuft im Grunde die ganze Zeit auf die Kaschmir-Region zu, die Handlung, weil dort in Srinagar soll ein Hotel ein neues eröffnet werden und Radha ist quasi diejenige, die diese feierliche Eröffnung organisieren soll. Und sie sagt, im Grunde ist dieses ganze Buch der Versuch, über Kaschmir und über den Konflikt dort zu reden, der zwar seit 61 Jahren besteht, aber im Grunde von den Medien in Indien, in Pakistan, aber auch in Großbritannien totgeschwiegen wird. Und vor allen Dingen in Großbritannien findet sie das total, im Grunde empfindet sie das wie ein Betrug, weil Großbritannien ist darin involviert gewesen, damals, als es geteilt wurde, diese Region. Und sie findet es fatal, dass darüber nicht gesprochen wird, weil wenn man nicht darüber spricht, übernimmt halt auch keiner die Verantwortung. Und was in dem Buch passiert ist, die Familie oder The Company, die sagen im Grunde die ganze Zeit, wir eröffnen dort ein Hotel und wir schaffen dort Arbeitsplätze, wir bringen Wohlstand in die Region, wir sorgen dafür, dass es da vorangeht. Aber im Grunde ist es einfach nur eine andere Form der Übernahme dieser Region für Indien. Yeah, I think it's time to talk about Jeet.
Okay, this is where it gets really dark.
Yeah, maybe say something about Jeet. Jeet ist Halbbruder von Jeevan und der quasi eheliche Sohn von Ranjit. Jeet ist eine sehr spezielle Persönlichkeit. Also Jeet ist homosexuell oder wahrscheinlich ist er homosexuell, zumindest mag er Männer. Er mag auch Kokain. Und zugleich weiß er auch, dass er mit diesen Neigungen in der indischen Gesellschaft ein ziemlicher Paria ist, ein Ausgeschlossener. Und um sich quasi zu reinigen, davon loszumachen, startet er eine religiöse Karriere und geht in einen Slum in Amritsar und wird in diesem Slum als Asket aktiv werden.
Yeah, so he's not a good guy.
He isn't.
No. He's a madman, really.
Yeah, he's kind of crazy.
He's crazy. And he's got delusions of grandeur about what India he wants to make. So after this huge storm, he gets this fever and he has this vision of what he of hypocrisy and violence. I cannot survive on nothing. No one can. However much he tries, he wants. He begins to sob. Bapuji rocks him gently. Shh, shh, be a good boy. Jeet thinks to himself in the busti, say nothing, chup chup, let the rain come again, let it wash all of life away. Rain falls in a light sheen over everything. It drips through the holes in Jeet's plastic roof. It washes his face as he tries to look up. He sees Bapuji so clearly, every line on his face, every pigment mark. The man he has worshipped all his life is really there, looking at him with pity. Jeet thinks he says, tat dvam asi, but he cannot be sure. Then the fever takes over. Jeet remembers little after that, until night comes, the second after the storm, and Bapuji is in some new sort of frenzy. He tears at his filthy kurta, his diamond studs fall off. Jeet scrabbles for them, but Bapuji kicks them into the sewer. He rents at his shawl and drops it in the mud. Legs tremble, arms ache, but Rudra raises himself up and falls on it. He wraps it between his legs and around his hips. Nannu wakes up from her corner, a bundle of torn chiffon and sodden papier-mâché skin, as if she is waiting to be formed. She tries to stop him, calling to Bapuji not to allow a madman to wear his clothes, not to turn the world ulta side upar niche, risk each becoming the other. He feels Nannu's hands grab at him and slap him, his limbs twist with fever. He retreats to a corner, stroking his new covering, nursing himself. We that believe in India shining, he whispers it into his shawl. We that believe we are better than all others. We that are the youngest, the fastest, the democracy, the economy, the future technology of the world, the global superpower coming soon to a cinema near you. We, Hampanch, that are the five cousins of the five great rivers, everybody our brother, sister, lover. We that are divine, the echo of the ancient heroes of the old times. We that fight, we that love, we that are hungry, so, so hungry, we that are young. We that are jigging on the brink of ruin, we that are washed in the filth of corruption. Chal, so what? Aise hota hai. We that are a force of all that is natural, slow, death to Muslims' gaze, chichi women in their skin tights, high. We that sit picnicking on the edge of our crumbling civilization. We that party with more shots as the world burns beneath us, as the dogs bark, as the cockroaches crow, as the old eat their young and the young whip their elders, all wearing the birth masks of respect. We that present only the shadows of ourselves behind our painted smiles. We that protest for the right to drink whiskey sours served to our beds at noon. We that eat our beef with chopsticks. We that twist tongues to suit our dear selves. We that worship the ancient religion of Lakshmi, of Shiva, of wealth creation and ultimate destruction. We that will be born strong in the next life and in a party that never ends. We that are the future of this planet. We that begin with this beloved India will endure. Yes, it all belongs to us and we will eat it all. All of it is ours. We that are India and no longer slaves. We that are young. Who do you think you are, Nannu says? Where? This is the world where bandits take bribes for blessings. Do not shiver. When thieves don't come to the market, when Gandus and Hijras get married in Krishna Mandir, then Hamar Apne India will shine, hey? Somewhere it rains every day, whether you feel it in your palace or not.
Thank you. We that are India are no longer slaves. We that are young. What kind of slaves are they?
Well, we're all in the same kind of system now, global capital. And so there's a sort of enslavement to that, which perhaps the great trick of which we can't see it unless we want to.
Mm-hmm. In dem Roman kommt dann die Zeile vor, wir, die wir Indien sind und keine Sklaven mehr, wir, die wir jung sind. Und ich habe sie gefragt, was für Sklaven denn eigentlich? Und sie sagt, naja, wir sind ja irgendwie alle Sklaven dieses Systems, in dem wir leben, der Globalisierung, dieses globalen Kapitalismus. Und das eigentlich Verrückte daran ist ja, dass wir ihn nicht sehen. Und deshalb, das zeigt sich eigentlich, daran zeigt sich im Grunde, wie gut das funktioniert.
But there's something else as well that this passage really deals with, and that is the religious right-wing fundamentalism, which is overtaking India through its government-sanctioned violence. And the culture is a real battleground for that. So syllabuses get changed to erase Muslims. And homosexuality, when I was writing the book, was legal. And then under the current administration, it was made illegal again. And only recently has that been overturned. Since last year, it's now legal again. So there's a sort of flipping of sexual morality there as well, which is very confusing.
Mm-hmm. Sie sagten, ein zweiter wichtiger Aspekt auch in dieser Passage ist, es geht um religiösen Extremismus, diesen rechtsreligiösen Extremismus, der auch in Indien quasi die Macht übernommen hat. Es kommt viel vor, es geht um Rassismus, es geht um Homosexualität und gerade was so diese Sexualmoral betrifft, da gibt es ein ständiges Hin und Her, als sie das Buch geschrieben hat oder als sie an dem Buch geschrieben hat, war Homosexualität nicht verboten, dann war es wieder verboten und inzwischen ist es wieder nicht verboten. Das ist so ein permanentes Spielen mit solchen moralischen Grenzen.
What's really funny about that though is that in the Indian sacred text, homosexuality is not a bad thing, considered a bad thing. In fact, this law against homosexuality in India was instigated by the British. And so this old Raj era imperial laws survived in the new nation, in the new constitution, in the legal system. So you have this problem if you want to make India for Indians. Do you keep those British things? Do you get rid of them, but then have to admit sexual freedoms? You know, you have to decide. You can't be schizophrenic. You have to say, this is what I want for my country.
So the British, they allowed homosexuality.
No,
they didn't.
Their original
okay,
law
I got
was
the point.
Against.
Also sie sagt im Grunde, es geht auch immer wieder darum, also dieses Homosexualitätsverbot haben die Briten quasi eingeführt zu Kolonialzeiten. Und wenn man es jetzt quasi erst erlaubt und jetzt wieder verbietet, ist man wieder in diesem Kolonialsystem drin und man muss sich quasi entscheiden, wollen wir ein Indien für Inder haben und trotzdem britisches Gesetz übernehmen oder wollen wir kein britisches Gesetz übernehmen, dann müsste man aber die moralischen Grenzen weitersetzen. You reflect in your novel ethical and moral questions in very different ways. Did you find an answer of the question how to be good while writing?
Dharma. That is the question of Dharma.
And?
There is no answer.
Also ich habe sie denkt über viele ethische und moralische Fragen in dem Roman nach. Und ich habe sie gefragt, ob sie eine Antwort darauf gefunden hat, wie man denn ein gutes Leben führen kann. Sie sagt, das ist ja die große Frage des Dharma und es gibt darauf keine Antwort. I think we have a last question here. Shakespeare knew that he could reflect his society better from a non-direct hidden perspective. Mm-hmm. Assuming that you shift in time and space and you are thinking about Great Britain in your novel, but you shifted to India, what could we learn about Great Britain in your novel?
You know, it's an extraordinary question and something no one has ever asked me, so I really appreciate the thoughtfulness of that.
Ah, thank you.
Especially today. This play, Shakespeare's King Lear, was written against divisions of kingdoms. It was written just as the idea of the United Kingdom was coming into being. It didn't exist. It was England, Scotland, Wales, you know. And so when James I came to power, and this was one of the first plays that was performed for him, he was uniting the kingdom, the Scotland and the England. And so this play was meant to be an indictment of further division. And it's done brilliantly because it sort of supports the monarchy. You couldn't criticize the actual king on the stage, obviously. So he's done the opposite. And in this moment of Brexit, we have to remember that lesson, I think. There's been a number of Lears performed in England since 2016 in the Brexit vote. And they've been set in the contemporary moment because somehow the fear of disunity has to be, and the idea of disunity that it has to be faced head on. And if we do that through our cultural icons, then even so much to the better. What does it say about Britain that perhaps those divisions are still too easily exploited? And I was talking earlier about this at dinner, but it's a failure of our governance and our government's desire for us to be a whole nation that celebrates its minorities, that wants all peoples of all languages to be part of its borders.
Mm-hmm. So, das war jetzt sehr komplex. Ich versuche das mal zu raffen. Also ich habe gefragt, wenn man, Shakespeare hat ja...
It's not as complex as Brexit.
That's true. But nobody understands Brexit, actually. Also ich habe sie gefragt, was man denn über Großbritannien auch in dem Roman lernen kann, wenn man einfach mal daran denkt, dass Shakespeare seine Stücke geschrieben hat, die haben nie was mit der Situation zu tun gehabt, in der er konkret gelebt hat, weil das hätte er dann sonst nicht schreiben können. Und er hat das dann quasi immer in Zeit und Ort verschoben. Und sie sagt, also erstens danke sie mal für die Frage und für die Bösartigkeit dieser Frage, weil die hat sie so noch nie bekommen. Und dann sagt sie, Shakespeare hat sein Drama ja geschrieben oder seine Tragödie geschrieben gegen die Teilung. Also es geht zwar um Teilung, aber hat sie gegen die Teilung geschrieben. Und wenn man daran denkt, wie das funktioniert hat, hat ja ganz wunderbar funktioniert. Und dann gab es ein United Kingdom irgendwann. Jetzt geht es wieder darum, jetzt ist wieder eine Teilung, jetzt reden wir wieder alle über Teilung. Und sie sagt, eine Teilung ist immer schnell gemacht und die Teilung werden immer solche Teilungsdiskussionen werden schnell ausgebeutet und arten schnell aus. Wir sollten noch viel mehr darüber nachdenken, dass es wichtig ist, dass in so einer Nation quasi auch Minderheiten, Mehrheiten, dass die alle zusammengehören und dass man eben nicht teilt. Durch die Brexit-Debatte, seitdem gab es, sie sagt, seitdem gab es viele King Lear-Aufführungen quasi auf der politischen Bühne. Und wenn man was aus dem Buch lernen kann, dann, dass Teilung eine schlechte Idee ist. Oh, it was very rough.
Okay.
I
think we get the message.
Wir sind leider schon durch die Zeit durch. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you very much for your reading and your answers. Das Buch gibt es dort zu kaufen. Ich kann es nur empfehlen. Es ist eine spannende Lektüre. Auch wer mit Shakespeare nicht vertraut ist, der wird ein total spannendes Buch finden. Man muss Shakespeare dafür nicht kennen. Wer Shakespeare kennt, wird umso mehr drin entdecken. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.
Thank you.
Thank you.